Wir kommen zu unserem so wichtigen Thema und da bin ich sehr dankbar, dass wir uns diesem Text zuwenden können. Das Thema schon genannt, Jesus kommt wieder, die lebendige Hoffnung, die lebendige Hoffnung. Jawohl, alles gut. Und wir betreten mit diesem Themenfeld, Themengebiet eine außergewöhnliche Fläche, wenn ich es mal so sagen darf. Ein Gebiet der Theologie, das kein einfaches ist. Wir nennen es die Lehre von den zukünftigen Dingen oder auch von den letzten Dingen, Eschatologie. Ich will es mit dem Aufstieg auf einen hohen Turm vergleichen. Wir alle kennen Aussichtstürme und heute ist das super Wetter. Also auf der Herfahrt dachte ich, da würde ich auch gerne wieder auf so einen Turm gehen und die Fernsicht genießen, die man dann ja auf Türmen hat. Und oben an der Aussichtsplattform gibt es ja dann meistens so eine Brüstung mit was auch immer, Informationstafeln oder irgendwelchen eingravierten Informationen von was? Ortschaften und Entfernungen, nicht wahr? Hier ist dieser Berg oder dort ist dieses Städtchen und was nicht alles. Und dann denken wir, oh, da ist der Mont Blanc da hinten, 300 Kilometer Luftlinie oder was auch immer. Ja? Sehr spannend, so etwas anzuschauen. Jetzt stellen wir uns mit etwas Fantasie vor, wie wir stünden auf einem Turm dieser theologischen Disziplin. Also ein Turm, der oben nicht Ortschaften nennt, sondern an der Brüstung rundherum, so schön rund wie hier, ja, da stehen dann ganz viele Bibelstellen. Und zwar alle Bibelstellen, die die Bibel eben nennt, über die letzten Dinge. Und wir würden auf Position gehen und sagen, ach, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, unser heutiger Predigtext. Oh, was kommt denn da auf uns zu? Und das ist nämlich der springende Punkt. Da kommt etwas auf uns zu. Wenn ich irgendwo auf dem Turm stehe und lese 330 Kilometer Luftlinie bis zum Mont Blanc, das muss dann schon ziemlich weit weg sein. Ich habe ihn mal von Frankreich, von Burgund gesehen, bei super Wetter, das waren etwa 140 Kilometer Sicht. So eine weiße Haube, dachte ich, was ist das denn? Aber nachgeguckt, das ist der Mont Blanc gewesen. Super Weitsicht, das berührt einen. Aber der bleibt da stehen und ich bleibe auch da stehen. Wenn ich mich nicht auf den Berg zukomme, der Berg kommt nicht zu mir. Aber die Ereignisse kommen auf uns zu, ihr Lieben. Da können wir hier sitzen, wie wir wollen. Diese Ereignisse, die in der Bibel angekündigt sind, wie auch die Entrückung, von der wir lassen, die kommen auf uns zu. Und das ist das Spannende bei diesem Turm der Lehre von den letzten Dingen, dass wenn wir da oben stehen und also alles konzentriert betrachten und studieren, ja, und Rundumblick wagen, und das ist sehr komplex, das Themengebiet, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und das ist etwas, das uns bewegt. Und wenn wir jetzt heute Morgen über dieses wichtige Thema Jesu Wiederkunft nachdenken, dann muss auch klar sein, wir kratzen wirklich nur an der Oberfläche. Und es muss uns deutlich sein, wir haben eine Menge Bibelverse, die uns über das Kommen und alle Ereignisse, die mit dem Kommen Jesu verbunden sind, informieren. Gottes Prophetie erfüllt sich, ob wir uns bewegen oder nicht. Ein Mensch hat das auf geradezu erstaunliche Weise erlebt. Sein Leben stand schon fest, bevor er lebte, ja, bevor er existierte. Und ich spreche nicht von Jesus Christus, sondern von wem? Von Kyros, dem König. Durch den Propheten Jesaja wurde er angekündigt. Über ihn steht geschrieben, in Jesaja 44, 28, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte, zu Jerusalem sagen, werde gebaut. Ja? Und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Also Gott hat einen Plan mit einem Menschen, den er sich ausdenkt, der heißt Kyros. Kriegt man Gänsehaut. Der ist noch gar nicht da, aber es wird schon angekündigt, den wird es geben. Und der wird den Erlass geben, werde gebaut zu Jerusalem, Tempel werde gegründet. Und das hat sich ja so auch erfüllt. Der Historiker Josephus berichtet davon, dass eines Tages Daniel dem Kyros diese Prophezeiung im Buch Jesaja vorlas. Und daraufhin sei Kyros so bewegt gewesen, dass er die Anordnung, die wir also in Esra 1 lesen, erfüllte, umsetzte. Da kriegt man Gänsehaut, wenn man Kyros heißt, oder? Weil man Kyros heißt, weil Gott gesagt hat, er muss Kyros heißen. Das ist die Qualität der Allmacht Gottes und das ist die Qualität der Souveränität Gottes. Gott kündigt Dinge an, er zieht sie durch. Er macht das einfach. Und er muss keinen um Erlaubnis fragen. Prophetie bewirkt also etwas ganz Besonderes, wenn ein Mensch davon hört oder persönlich davon betroffen ist. Wir müssen den Menschen sagen, dass Gott der Einzige ist, der Weissagen, also Vorhersagen kann. Frage mal, wer wird Weltmeister? Wer wettet sein Leben auf eine Vorhersage? Keiner wird es tun, der bei Verstand ist. Selbst jetzt nicht, wo man es vielleicht ausrechnen könnte. Sag, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Bist du dir 100% sicher, lieber Mensch, wenn du sagst, ich weiß, wer Weltmeister wird? Da wird keiner, glaube ich, ja, den Schneid haben und das Wissen. Aber Gott weiß es schon. Gott weiß es. In keiner Religion gibt es wahre Weissagungen, echte Prophetien gibt es nur in der Bibel und beim Gott der Bibel. Auch wenn man heute Religion gerne vermischt, ist nicht korrekt. Gott allein, Jesaja sagt das an so vielen Stellen, kennt die Zukunft und bestimmt die Zukunft. Und er kennt sie, weil er sie bestimmt. Es gibt hunderte von Bibelstellen über Gottes Plan mit der Menschheit, den Engeln, der Erde, der Tierwelt oder den Meeren. Vieles ist genau angekündigt, um sich präzise zu erfüllen. Wir stellen uns also vor, dass wir auf dem hohen Turm der Theologie, wie ich ihn jetzt gerade so blumig beschrieben habe, da oben stehen und wir gehen einmal rundherum und sehen dabei ganz viele Aussagen der Bibel, die sich nach und nach erfüllen. Die Zeit wird es zeigen, dass sie sich alle erfüllen werden. Sie hängen nicht lose und ziellos herum. Sie haben alle ihren festen Platz und sind miteinander vernetzt, denn keine Bibelstelle, gerade was die Prophetie angeht, die Endzeitlehre, ist isoliert zu betrachten. Sie sind alle miteinander verwoben, vernetzt. Alle Aussagen, die biblisch und prophetisch Bedeutung haben, und die haben alle Bedeutung, kann man nicht einfach beliebig deuten. Petrus sagt das in seinem ersten Brief. Daniel, der Prophet, schrieb die Prophetie über die 70-Jahr-Wochen zum Beispiel. Und Jesus bezog sich selbst ganz konkret auf diese Prophetie. Er glaubte, dass Daniel diese Prophetie gab und er nahm sie wörtlich. Lernt man auch etwas über Hermeneutik. Wie legt die Bibel aus? Diese Regeln müssen wir sammeln und diese müssen wir anwenden. Und wir lesen dann im Buch der Offenbarung wiederum von Zahlen von diesen 7 Jahren, die natürlich in Bezug zu Daniel Kapitel 9 stehen. Und so müssen wir die Schrift Kapitel für Kapitel, Buch für Buch auslegen und alles sammeln und miteinander zusammentragen. Ich hatte früher Unterricht bei Dr. Whitcomb. Er ist der Mr. Sintflut. Er hat das Buch Die Sintflut geschrieben, ist eigentlich der erste Kreationist mit Henry Morris zusammen, die sozusagen die Grundlagen boten oder legten für das Thema Glaube und Wissenschaft. Und ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen in Kursen, habe auch Material von ihm über Endzeitlehre. Und er ist ein hervorragender Alttestamentler. Und ich habe mich immer gefragt, warum kennt er sich so gut in Zukunftsdingen, in der Eschatologie aus? Keine Frage, inzwischen, das wusste ich dann bald, der ist ein guter Bibelkenner im Alten Testament. Er kennt die Schrift wirklich gut und hat sie auf dem Schirm in dem Auslegen auch der Endzeitlehre. Also wir betreten ein komplexes Themengebiet und ich will es nicht einfacher machen, also es ist aber auch nicht komplizierter als nötig heute früh. Ich möchte nur deutlich machen, das ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich heute über dieses Thema spreche, alle Fragen über die Wiederkunft Jesu irgendwie angesprochen hätte. Keinesfalls, und ich weiß, die meisten von euch würden auch sagen, das geht ja gar nicht. Wenn wir zum Beispiel bedenken, dass sich alle Vorhersagen über das erste Kommen Jesu erfüllt haben, und manche nennen hier über 300 Bibelstellen oder Texte, die erwähnen, wer Jesus ist, wie er kommen wird und so weiter, ist es dann nicht beeindruckend, dass die Bibel über 1800 Stellen nennt, die über sein Wiederkommen sprechen? Das ist ein Verhältnis von 1:6. Das ist eine Sprache für sich, das ist eine Botschaft für sich. Gott will ganz gewiss machen, dass sein Sohn wiederkommt und wir das registrieren. Dass das nicht hier rein und da raus geht, sondern dass es wirklich in unser Herz reinplumpst. Oh, das ist eine gewichtige Wahrheit, dass Jesus wiederkommt. Das nehmen wir ja nicht auf die leichte Schulter. Christus kommt also ganz gewiss wieder. Wenn ein Wasserfall 300 Kubikmeter Wasser geliefert hat, wird keiner daran zweifeln, dass er auch noch 1800 Kubikmeter Wasser liefert. Wenn Gott die Wahrheit sagt, und das tut er in seinem Wort, weil er nicht lügen kann, dann ist das auch nachprüfbar im Blick auf seine Vorhersagen über die Zukunft. Ein Scharfschütze, der 100-mal trifft, dem würde ich wirklich Vertrauen entgegenbringen, nicht wenn er das Gewehr auf mich richtet, aber wenn er auf eine Zielscheibe schießt, dass er nochmal 100-mal trifft. Und Gott hat noch nie daneben geschossen, was die Prophetien angeht. Er trifft immer ins Schwarze. Das ist keine Überraschung, aber eine wichtige Feststellung. Gerade auch im evangelistischen Gespräch mit Menschen, die sagen, die Bibel ist doch ein Buch voller Märchen. Oh, Vorsicht. Wo haben wir denn das gehört? Darf man da mal fragen. Natürlich im Religionsunterricht. Oder vielleicht noch an der Uni. Nun, Jesu Wiederkunft ist ein höchst bedeutsames Ereignis. Und leider gibt es, was Jesu Wiederkunft betrifft, sehr viel Verwirrung und Verführung. Gerade davor hatte Jesus Christus selbst gewarnt, dass andere sich als wiedergekommenen Messias oder Christus ausgeben würden, um so zu verführen. Also dieses Gebiet, dieses theologische Thema ist auch Angriffen ausgesetzt. Deshalb müssen wir wachsam sein, deshalb müssen wir die Schrift immer wieder zur Hand nehmen und prüfen, ob es sich so verhält, was uns da gesagt wird. Und so bitte prüft auch das, was ich sage. Petrus schreibt in seinem zweiten Petrusbrief, dass am Ende der Zeit Spötter kommen werden, die sich über die Verheißung der Wiederkunft Jesu lustig machen werden. Ich möchte diesen längeren Abschnitt noch lesen, bevor wir dann in unseren Text einsteigen und den miteinander dann durchgehen. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, lese ich ab Vers 1. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Nun, die Frage ist, worüber spotten sie denn? Der Vers 4 sagt das. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde, aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die allgemeine Leugnung der weltweiten Sintflut ist heidnisches Allgemeingut geworden, ohne Frage. Unsere Generation will weder etwas von der Sintflut noch vom Kommen Jesu hören. Und das ist der weitere Kontext hier, denn es geht ja dann im weiteren Text um das Kommen Jesu. Dass eine gerne leugnen, dann ist das andere auch wahrscheinlich gar nicht so wahr, so wahrscheinlich. Dass es eine weltweite Sintflut und nicht nur eine lokale Überschwemmung gab, ist geologisch nachvollziehbar. Es gibt dafür viele Belege. Wir müssen nicht die Bibel beweisen, aber was die Bibel sagt, ist vielfach deutlich nachvollziehbar. Es gab also eine Sintflut, also ein weltweites Gericht an den gottlosen Menschen. Und das gilt es zu beachten. Meine Hoffnung ist, dass nach 120 Jahren Predigtdienst durch Noah, den Gerechten, sich Menschen dann, als es wirklich regnete und die Flut kam, doch noch in ihren letzten Zügen bekehrt haben. Sie haben die Botschaft gehört. Sie haben das Gericht Gottes gespürt. Und viele sind nicht von einem Moment auf den anderen ertrunken. Manche haben sich sicherlich irgendwo auf Hügel, auf Dächer, auf Türme gerettet, aber irgendwann war alles überflutet und alles zerstört. In Vers 7 heißt es dann weiter, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Damals Gericht an gottlosen Menschen, zukünftig Gericht an gottlosen Menschen. Wer ist ein Gottloser? Ein Gottloser ist ein Mensch, der spottet über die Wahrheiten der Bibel, der Jesus einfach nicht ernst nimmt. Ja, das war ein wichtiger Mensch, prägende Persönlichkeit der Weltgeschichte, Punkt. Nichts mehr folgt. Das ist nicht genug. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ein Hinauszögern hier, von dem redet er. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also auch jetzt, auch heute gilt die Botschaft des Evangeliums. Tut Buße und glaubet an das Evangelium. Das müssen und sollen wir den Menschen sagen, denn das ist uns ja auch aufgetragen, nicht wahr? Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. So viel zum Erhalt dieses Planeten. Umweltschutz ist wichtig, keine Frage, aber wir werden nicht die Welt retten. Gott will die Menschen retten. Im Text ist also vom Tag des Herrn die Rede und dieser Tag des Herrn ist eine Phase, die von vielen verschiedenen endzeitlichen Ereignissen begleitet ist. Wir können hier nicht näher darauf eingehen, der Zeit wegen, aber der Tag des Herrn wird sozusagen durch die Entrückung eröffnet, dann startet dieser Tag des Herrn. Mit ihm beginnt eine Zeit des göttlichen Gerichts und der Zubereitung des Volkes Israel. Der Entrückung folgt die Trübsalszeit. Die Wiederkunft Jesu mit seinen Heiligen, nicht vollständig, aber das Gericht folgt an Satans Gefangenschaft für 1000 Jahre, die Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches und es wird ein buchstäbliches 1000-jähriges Reich geben. Wie kommen wir denn dahin zu sagen, nein, das ist nicht wörtlich zu verstehen? Da hat man an der hermeneutischen Schraube gedreht und zwar gewaltig. Die Bibel meint 1000, wenn sie 1000 sagt. Es sei denn, sie sagt, das meint sie nicht so. Und das zeigt man dann vielleicht aufgrund des Kontextes. 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Aber dort in dem Text in Offenbarung steht nicht, ja, diese 1000 Tage sind aber wie ein Tag und umgekehrt. Das steht da nicht drin. Und tiefer können wir da jetzt nicht einsteigen. Wenn wir von der Wiederkunft Jesu sprechen, dann sollten diese Ereignisse wenigstens kurz genannt worden sein. Wir kommen zu unserem Text und den haben wir schon gelesen. Deshalb gehe ich gleich mal hier zu diesen ersten Gedanken. Was wir wirklich wissen können. Vers 13. Wir haben drei Hauptgedanken, was wir wirklich wissen, vier Hauptgedanken, Entschuldigung, was wir wirklich wissen können. Dann zweitens, wir haben eine lebendige Hoffnung, wir haben eine herrliche Verheißung und wir haben eine herrliche Zukunft. Das wollen wir jetzt zügig durchgehen. Paulus war ja ein überzeugter Apostel. Er war ein überzeugter Apostel. Und das war nicht immer so, wie wir Bibelleser wissen. Vor seiner Bekehrung verfolgte er die Gemeinde und damit Christus. Kurz nach seiner Bekehrung bewies er den Juden aus den Schriften des Alten Testaments, dass dieser der Christus ist. Machen wir uns das nochmal bewusst. Paulus hat Tage zuvor die Christen furchtbar verfolgt, bis aufs Blut, sodass Jesus ja sagen musste zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ein paar Tage später, 180 Grad Kehrtwende, predigt er und lehrt, dass dieser Jesus der Christus ist und beweist das aus den Schriften. Steht in Apostelgeschichte 9 nachzulesen dort. Paulus' Art, mit der Schrift zu argumentieren, verunsicherte oder verwirrte manche, weil es sie aus ihrem frommen Schlaf riss. Aber er befestigte auch immer wieder die Jünger durch das biblische Wort. Seine Theologie und sein Glaube kamen aus der Schrift und das, was er hier schreibt, ebenso. Und so handhabt er es auch hier. Wir können hier nicht alle Paralleltexte zu dem Text ziehen, aber oder hervorholen, aber Paulus hatte biblisches Wissen und klare Überzeugungen. Also biblisches Wissen ist wichtig, man könnte auch sagen, Lehre ist wichtig. Biblisches Wissen macht froh und biblisches Wissen macht gewiss. Noch einmal der Vers. Wir wollen aber nicht, das ist ja eine klare Absichtserklärung, wir wollen nicht, ja was wollen wir dann? Wir wollen euch informieren, wir wollen euch belehren, wir wollen, dass ihr wisst. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also wir wollen nicht, dass ihr unwissend seid, umgekehrt. Wir wollen euch belehren, wir wollen euch informieren, dass ihr etwas wisst, dass ihr wissen solltet. Also Wissen ist wichtig, Lehre ist wichtig. Auch wenn heute in vielen Kreisen so der Eindruck entsteht, Lehre, biblische Lehre, intensive Beschäftigung mit der Bibel ist verdächtig. Das ist ein bisschen arg verkopft, so Orthodoxie, alles stur, verstaubt. Oh, oh, Vorsicht. Paulus war ein kräftiger Lehrer, der dadurch Gemeinden stärkte, die dann, wie die Thessalonicher, wie wir nachlesen können in Kapitel 1, die ganze Gegend, Umgegend evangelisierten. Das Wort lief. Im Hinblick auf unsere heimgegangenen Geschwister gibt es biblische Informationen, auf die wir uns absolut verlassen können. Und ich weiß, dass auch in eurer Mitte, Geschwister, heimgehen zum Herrn. Das ist nichts Neues. Das ist in allen Gemeinden so. Aber dann kommen Fragen wie in Thessalonich. Was ist mit denen? Wie stehen wir zu ihnen? Werden wir sie wiedersehen? Je wiedersehen? Wann? Und hier gab es Verunsicherung. Die Bibel ist ein Buch, das uns zuverlässige Informationen gibt. Und warum ist das so? Nun, weil die Bibel vollkommen wahr und irrtumslos ist. Das sagt sie von sich selbst. Das schreibt ihr niemand zu. Ein 50-Euro-Schein ist echt oder unecht? Ich habe kürzlich 50-Euro-Scheine bekommen aus dem Automaten. Die hatten alle so einen seltsamen Stempel drauf, so einen blauen Stempelchen. Alle den gleichen Stempel. Ich habe mich gefragt, was ist das denn? Ich habe dann über eBay habe ich ein Fahrrad gekauft und habe ich dem das Geld gegeben und sagte, also ich weiß nicht, woher die Stempel kommen. Ich habe es nicht drauf gemacht. Ich hoffe, die sind echt. Ich habe auch keine Druckerei im Keller. Erklärte ihm das, sagte, ja, wir wollen mal gucken, ne? Aber guckte sie ganz kritisch an, weil es sah komisch aus. So kleine Ziffern oder so ein Ziffern drauf, ich weiß nicht, aber er hat sie dann angenommen und ich habe auch extra Fotos gemacht davon. Aber bei falschen 50ern sind wir natürlich sehr vorsichtig, zu Recht, denn es gibt falsche 50er und echte. Aber die echten werden nicht echt gemacht, weil irgendein Bankdirektor, ja, oder irgendein Minister sagt, hiermit erteile ich die Echtheit dieser Scheine. Echt oder unecht ist ja die Frage. Die Bibel ist echt oder gar nicht echt. Sie ist inspiriert und damit irrtumslos und fehlerfrei oder du kannst sie, Entschuldigung, in die Tonne kloppen. Und manche betreiben Theologie, obwohl sie nicht so richtig glauben, dass die Bibel irrtumslos ist. Bitte schön, das ist vergebliche Mühe. Ich meine, da kommt trotzdem noch was rum, ohne Frage, und Gott wird trotzdem seinen Segen schenken, weil er einfach so groß und gnädig ist. Aber wir sollten an der Bibel so festhalten, wie sie ist. Völlig vertrauenswürdig und irrtumslos in den O-Manuskripten, das soll gesagt sein. So, biblisches Wissen macht froh. Damit ihr nicht betrübt seid wie die Übrigen. Wer ist gemeint mit den Übrigen? Hier ist von den Ungläubigen die Rede. Der Tod ist nie ein Grund zur Freude. Auch Jesus kannte ja Todesangst und weinte, als er den ganzen Jammer an Lazarus' Grab miterlebte. Aber und das ist der große Unterschied. Christen haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Für viele ist mit dem Tod alles vorbei. Augen zu, Deckel zu, alles vorbei. Was da bleibt, ist die Trauer und Betrübnis über den Verlust eines geliebten Menschen. Der Heide hat keine Hoffnung über den Tod hinaus. Und wenn er auch seine eigene Selbstgebastle haben mag, sie trägt dann nicht, wenn es gilt. Weil der Heide weder an Jesus noch an Gott und sein Wort glaubt. Er mag hoffen und harren, aber es macht jeden, der nicht auf Jesus vertraut, irgendwann zum Narren. Leider. Und so ist es, weil allein Jesus der Fels ist, der Retter, der Heiland, die Hoffnung. Paulus will, dass die Thessalonicher nicht so betrübt sind wie die Ungläubigen. Seine Aussage bezieht sich auf die Trauer und die Frage, wo sich die Verstorbenen befinden mögen. Ja, dürfen wir nicht trauern, wenn ein geliebter Mensch heimgegangen ist? Ja, natürlich, aber wir trauern anders. Wir nehmen anders Abschied, weil es für uns, die wir Geschwister zu Grabe tragen, wissen, es gibt ein Wiedersehen. Überzeugung macht gewiss, die keine Hoffnung haben. Dieses biblische Wissen macht froh. Paulus trifft ein hartes Urteil über die Leute. Welche sind gemeint? Also es sind die, welche nicht an Christus glauben, die haben keine Hoffnung. Die haben keine Hoffnung. Schauen wir das nochmal an hier. Moment, Entschuldigung. Hier. Biblisches Wissen macht froh und biblische Überzeugung macht gewiss. Also im Gegensatz dazu, dass jene keine Hoffnung haben, will Paulus sagen, wir Christen haben eine Hoffnung. Das Wort Hoffnung steht nicht für ein, ach, vielleicht wird es gut ausgehen oder für das viel zitierte Prinzip Hoffnung. Nein, es steht für die Person Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Hoffnung ist kein Prinzip, ja, kein vielleicht geht es gut aus. Und bitteschön, wie fade klingt der Spruch, den wir alle kennen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist wie, wenn wir auf ein Boot steigen, von dem wir eigentlich auch wissen, dass das halt zuletzt absäuft. Aber absaufen tut es auch. Das ist doch kein echter Trost. Das ist eine Vertröstung. So eine Hoffnung stinkt wie ein toter Fisch. Aber Paulus stellt uns in seinen Briefen die tragfähige, lebendige Hoffnung vor. Er gibt der Hoffnung einen Namen. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, 27 lesen wir, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht wahr? Jesus ist unsterblich, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Das ist unsere Überzeugung. Er blieb ja nicht im Grab und tot. Er ist auferstanden und er lebt. Darin irrt ja unsere Menschheit so sehr, dass sie denken, dass Jesus irgendwie doch noch tot sei. Weit gefehlt. Er lebt. Und das ist unsere Überzeugung, die uns gewiss macht. Biblische Überzeugung macht gewiss. Und deshalb können wir das Thema heute so sagen. Jesus kommt wieder. Die lebendige Hoffnung. Das ist nicht einfach ein Spruch, wie eine Worthülse ohne Inhalt. Das ist gehaltvoll. Im 2. Thessalonicher Brief kann Paulus auch ja, diese Hoffnung wie einen Geschenkkorb sozusagen an das Herz der bedürftigen Thessalonicher drücken. 2. Thessalonicher Kapitel 2, ich lese die Verse 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, die haben wir schon, sagt er. Tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Diese Hoffnung, dieser Trost, der macht uns lebenstüchtig für hier, jetzt und heute, in den Krisen, in den Krankheiten, in den Lasten, in den Bedrängnissen. Da können wir im besten Sinne Stehaufmännchen sein, wenn es uns auch mal umhaut. Wir stehen wieder auf. Warum? Weil wir gegründet sind in dieser Gnade. Wir kennen dieses Männchen, ne? Unten rund und es geht immer wieder hoch. Hoffnung, Hoffnung. Paulus gründet diese Hoffnung ganz auf die Bibel. Sie kommt aus der biblischen Botschaft, aus dem Evangelium. Und das gibt er weiter. Das ist starker Trost. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. In Vers 14 heißt es, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das hoffen wir nicht nur, das wissen wir, das glauben wir und deshalb ist das unsere habhafte Hoffnung, unsere greifbare Hoffnung. Das unterstreicht das eben Gesagte. Jesus lebt, weil er nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern auferstanden ist für unsere Rechtfertigung. Rechtfertigung und Auferstehung gehören zusammen. Eine Theologie, die die Auferstehung leugnet, muss irgendwann natürlich auch die Rechtfertigung rauskicken aus dem Repertoire der Lehre. Das ist passiert. Jesus wird wiederkommen. So wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Steht hier. Das ist nicht, vielleicht könnte sein, ich habe so eine Idee. Nein, Gewissheit macht froh, ihr Lieben. Lasst uns das wirklich umarmen als eine Wahrheit aufnehmen. So wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Aha, jetzt kommt Paulus in eine Art Programm, Ablauf, Geschehen. Er wird wiederkommen für die Gläubigen und zwar mit den entschlafenen Gläubigen, unseren Glaubensgeschwistern. Wie kann das sein, dass er mit den Entschlafenen kommt? Es muss so sein, weil Gottes Wort es sagt, dass uns die Gläubigen nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Wenn ein geliebter Bruder, eine geliebte Schwester heimgeht zum Herrn, ist sie beim Herrn. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ist das wahr oder nicht? Das ist wahr. Nehmen wir das wörtlich? Ja, dann ist das die Konsequenz. Und hier ist die Bestätigung, dass das richtig verstanden wird, dass Jesus die Heiligen mitbringen muss, weil auch der Tod, in den sie ja hinübergingen, sie nicht trennen konnte von der Gegenwart Jesu. Und Paulus konnte sagen, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Er hatte auch die Gewissheit, wenn er stirbt, wenn er jetzt tot umfällt oder gesteinigt wird, was auch immer, ist er beim Herrn. Dann geht es ihm gut. Dann geht es ihm besser. Wie wahr doch Gottes Wort ist. Unsere lieben Geschwister, die entschlafen sind, ja, entschlafen ist natürlich ein Euphemismus, eine beschönigende Umschreibung für den Tod, für das Gestorbensein. Sie haben es gut beim Herrn. Und wir werden sie garantiert wiedersehen. Das ist Wahrheit dieses Textes. Und Wiedersehen macht Freude. Und diese angekündigte Begegnung, dieses angekündigte Wiedersehen macht Vorfreude. Auch schöne Freude. Woher hat Paulus das alles nur? Schrieb er etwas aus den Evangelien ab? Hat er einen besonderen Trick in der Auslegung, ein geheimes Wissen, mit dem er neue Informationen aus den überlieferten Texten hebt? Nein, nein, nein. Paulus weiß, was er mitteilt hier, ist ihm durch ein Wort des Herrn gegeben. Es geht weiter hier. Wir haben eine herrliche Verheißung. Jesus kommt und vereint uns. Er sagt in Vers 15, denn dies sagen wir euch im Wort des Herrn oder mit einem Wort des Herrn, je nach Übersetzung, dass wir, die Lebenden, übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also Paulus hat eine besondere Information über den Herrn bekommen, vom Herrn bekommen, die ihn instruiert und informiert, wie es denn nun abgeht hier. Wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft, das sind alle gemeint, die zu dem Zeitpunkt, wenn die Entrückung stattfindet, noch hier sind, auf dieser Erde. Werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Jeden Tag sterben viele Christen und gehen heim zu ihrem Herrn. Sie alle warten mit uns auf ein großartiges Ereignis. Worauf warten wir? Die Ankunft Jesu ist ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis. Nirgends in der Bibel wird gesagt, dass zuvor noch etwas geschehen müsste, sonst hätte auch Paulus es nicht so geschrieben. Und das bedeutet, jetzt in diesem Moment dieser Predigt, dieser Zusammenkunft, könnte die Entrückung stattfinden. Seine Ankunft ist nur für uns, also für seine Gemeinde. Und für uns ist es die Wiederkunft. Für die Welt ist das noch nicht die Wiederkunft Jesu. Das müssen wir auseinanderhalten. Deshalb ist das Thema Wiederkunft Jesu eben nicht ganz einfach auf eine Münze zu bringen. So leicht nicht. Aber für uns ist es das Wiederkommen des Herrn. Parousia, die Ankunft. Denn wir begegnen ihm in den Wolken, nicht hier auf der Erde. Sein Kommen gilt hier seiner Gemeinde, seiner Verlobten, seiner Braut, die er mit der einmaligen Entrückung zu sich holt. Auch Henoch wurde ja einst entrückt. Was er für einen gerechten Menschen tun konnte und kann, das kann er auch für alle seine gerechtfertigten Kinder tun. Für Gott ist das gar kein Problem. Und er wird es tun. Jesus kommt vom Himmel herab. Vers 16, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Also die folgenden Umstände müssen zusammentreffen, wenn der Herr vom Himmel herabkommt. Er hatte angekündigt, seine Jünger und alle seine Kinder zu sich zu holen, wenn er die Stätte, die himmlische Wohnung bereitet hat. Johannes 14, die ersten Verse geben uns Aufschluss darüber. Das, was hier geschieht, hat seine Ordnung und einen festen Ablauf. Nichts geschieht hier zufällig. Der Befehl ergeht, begleitet vom Erzengel, wahrscheinlich ist es Michael, der einzige uns namentlich Bekannte. Und dann erschallt auch die Posaune. Nicht etwa die Gerichtsposaune, die manche hier in den Text hineingeheimnissen und sagen, ja, die Gemeinde muss durch die Trübsalzeit gehen. Aber Gott hat die Gemeinde nicht für den Zorn bestimmt, denn der Zorn lag auf ihm, zu unserem Frieden, nicht wahr? Die Strafe lag auf ihm, ganz genau zitiert aus Jesaja. Nein, diese Posaune hier hat die Funktion wie damals, als das Volk Israel durch die Posaune aus dem Lager gerufen wurde, um seinem Gott zu begegnen. 2. Mose 19, Abvers 16 bis 19. Also wir sehen, Jesus kommt vom Himmel herab und Jesus bewirkt auch die Auferstehung. Das ist noch ein Punkt, der hier dazugehört. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Auferstehung heißt, die Gläubigen erhalten in diesem Augenblick einen Auferstehungsleib. Sie werden verherrlicht. Die Qualität ihres neuen Leibes ist dem Auferstehungsleib Jesu ähnlich. Die Qualität ihres neuen Leibes ist also fantastisch, perfekt. Darauf dürfen wir uns freuen, besonders wir, die wir schon spüren, dass das ein oder andere Zipperchen anfängt oder uns schon ganz im Griff hat. Ich erinnere mich an einen lieben Freund und Bruder. Wir haben uns über 30, 35 Jahre gekannt und er rief eines Tages an, als er sehr, sehr, sehr schwer krank war, aus dem Krankenhaus. Und er bat mich am Telefon mit ihm zu beten und ich merkte, er hatte kaum noch Kraft zu atmen. Er war schwer lungenkrank, Lungenkrebs, und am anderen Tag verstarb er. Wenn ich diesen Bruder bei der Entrückung sehe, werde ich nichts von seinem Leiden mehr sehen. Und wir werden die Zeit nicht verschwenden, um darüber noch lange zu lamentieren. Sondern wir werden vielleicht sagen, ja, das war eine schreckliche Zeit, aber jetzt ist alles perfekt. Er wird vielleicht sagen, schau, wie ich atmen kann und mir das zeigen oder was auch immer. Ja, so wird es sein. Wir werden uns freuen an diesem neuen Leib, an dem Auferstehungsleib. Jesus bewirkt die Auferstehung. Ja. Er bewirkt die Auferstehung. Und schließlich Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Denn nun sind wir dran. Die, die hier auf der Erde zu dem Zeitpunkt der Entrückung noch leben. Die werden nicht vergessen. Ja, das kommt nicht vor. Wir haben einmal bei einem kleinen Ausflug in unserem Ort, wo wir damals wohnten, tatsächlich, weil so viel Activity war und wir auch noch Gäste hatten, tatsächlich eines unserer Kinder stehen lassen auf dem Spielplatz. Der hat das gar nicht so bewusst mitbekommen. Wir sind nach 5 Minuten gleich wieder hochgefahren auf den Berg und auf den Spielplatz und er hat da gespielt, noch ganz selbstvergessen. Aber das ist natürlich peinlich, wenn Mama und Papa ein Kind irgendwo stehen lassen, ne? Das gibt ja da dramatische Geschichten. Aber Gott wird dich und mich nicht vergessen. Das kann er nicht. Er ist nicht vergesslich. Er weiß, dass du sein Kind bist. Und da kannst du gewiss sein, jeder geht mit. Mir hat ein Pastor, unser Jugendpastor aus Stuttgart, mal erzählt, vor vielen Jahren sei er morgens auf das Gemeindegelände gekommen und wunderte sich, dass nur ein paar wenige Leute da sind, obwohl eigentlich Gottesdienstbeginn ist. Und er hat in dem ersten Moment gedacht, oh Schreck, ich bin nicht bei der Entrückung dabei. Bis er dadurch gemerkt hat, Zeitumstellung, dann ist ihm ein Stein vom Herzen gefallen. Nein, auch wenn wir uns der Entrückung nicht würdig fühlen mögen, das sind wir eigentlich auch nicht würdig aus uns. Gott hat uns würdig gemacht durch die Rechtfertigung aus Glauben. Er wird dich nicht sitzen lassen. Du gehst mit. Spannende Fragen im Übrigen. Was passiert mit Schwangeren? Beziehungsweise mit den Babys bei Schwangeren? Ich lasse das jetzt mal offen hier. Aber das sind alles ganz spannende Fragen, die wir im Unterricht zum Teil mal durchkauen. In der Pause vielleicht oder auch mal im Unterricht. Das sind so wichtige Fragen und manchmal müssen wir sagen, ich weiß es auch nicht. Vielleicht so, vielleicht so. Also das sind ja lebensnahe Fragen, lebensnahe Aussagen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Also wir sind dann einfach nicht mehr hier auf Erden. Der Ablauf ist derart, dass wir oder eben die dann zu diesem Zeitpunkt hier auf Erden lebenden Christen zeitgleich, das ist wichtig, mit den Toten in Christus, die ganz lebendig sind, ja, entrückt werden. Wir werden in diesem Moment verwandelt und erhalten auch den Auferstehungsleib. Nun, die Zeit eilt und ich möchte den letzten Punkt ansprechen, das ist nicht mehr viel. Wir haben eine herrliche Zukunft. Glauben wir das? Glaube ich das? Oder nehmen wir das jetzt zur Kenntnis, weil es gehört sich ja so, heute Morgen im Gottesdienst zu sitzen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen müde sind und jetzt hören wir uns das an und sagen, ja, schon wahr, aber naja, okay. Packt uns das noch, dass wir wirklich eine Hoffnung haben, die uns gepackt hat und nicht mehr loslässt, nämlich Jesus. Er hat uns gezogen, er hat uns gerettet, er hat uns zu Tode geliebt, er starb am Kreuz für uns und wir sind für immer mit ihm verbunden. Wir haben eine herrliche Zukunft, denn wir haben ewige Gemeinschaft mit dem Herrn. Es heißt in Vers 17b, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Alle Zeit beim Herrn sein. Auch hier wieder, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Ja, da wird ein Preisgericht stattfinden, das muss man vielleicht noch kurz erwähnen hier. Nach der Entrückung wird das Preisgericht sein. Da wird jeder vor den Richterstuhl Christi, Bema, ja, im Griechischen, gestellt. Nicht um verdammt zu werden, sondern um Lohn zu empfangen. So gut ist unser Gott. Siehe, ich komme bald und meinen Lohn, ja, mit mir, um jedem zu geben, wie sein Werk ist, sagt Jesus. Aber das wird uns nicht von ihm trennen. Das wird uns nur, ja, belohnt zurücklassen oder vielleicht auch weniger geehrt, beachtet, wie auch immer. Geliebt sind wir trotzdem. Aber es ist nicht egal, wie wir leben. Was wir mit unserem Leben tun, ist nicht egal. Wir werden aber immer beim Herrn sein. Alle Zeit. Und alle Zeit heißt in Ewigkeit. Herrlich. Und nun der Ausklang, der letzte Böllerschuss, die letzte Rakete nach diesem Feuerwerk der Wahrheit über unsere herrliche Hoffnung. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Lass die Rakete immer wieder hoch. Sag immer wieder, das ist wirklich wahr, kneif mich mal, das ist wirklich wahr, was hier steht. Das ist nicht Märchenstunde. Wir werden einmal im Himmel sein. Und jede Träne wird abgewischt. Und da ist kein Geschrei und kein Leid mehr da. Ich freue mich auf den Himmel, weil ich glaube fest, dass ich mit meinem Sohn Daniel, der schwer nur sprechen kann aufgrund seiner Behinderung, dass ich da mich mit ihm unterhalten kann. Dass ich dann mit ihm Gemeinschaft haben kann. Dass ich dann mit ihm über sein Leben und über seine Erfahrung des Lebens reden kann. Er kriegt so vieles nicht aus seinem Herz, aber da oben läuft so vieles. Daran leide ich ein bisschen, oder ja, ich finde es nicht so super, dass er behindert ist. Aber das ist nun mal von Gott so gegeben, da hadere ich nicht damit. Aber ich freue mich nicht so über Behinderung, dass ich sage, es muss immer so bleiben, verstehen wir es richtig. Sondern wir freuen uns, dass einmal alles heil und alles gut wird für alle die, die ihm gehören. Und es ist so nett, wie er im Gottesdienst betet. Manchmal betet er für Burger und für Döner, das machen wir ja nicht, wir sind ja geistlich. Und er dankt für das gute Essen von gestern, weil er so schlicht ist wie ein 2,5-3-jähriges Kind. Aber irgendwann ist das auch nicht mehr so. Und jeder von uns hat doch irgendwelche Lasten, Nöte, Einschränkungen, Sorgen, wo wir sagen, ich freue mich so, dass das irgendwann mal vorbei ist. Und diese Freude, die will Paulus hier uns nahelegen. Ermuntert euch. Stellt euch das vor Augen, das ist wahr, das ist nicht Märchenstunde. Das ist wirklich wahr. Ehrt den Herrn, indem ihr ihm glaubt. Und das wollen wir tun, ihr Lieben, und uns jetzt zum Gebet erheben, zum Abschluss. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben und darum bist du die lebendige Hoffnung. Du trägst uns und Hoffnung ist nicht ein Prinzip, sondern eine Person. Du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zuversicht und du bist nicht nur unsere lebendige Hoffnung, du bist auch unser Friede. Als Friedefürst hast du uns versöhnt mit dir. Und Herr, wenn heute Morgen jemand da ist, der diese Versöhnung noch nicht angenommen hat, dann schenke du Licht im Herzen, schenke du Raum zur Buße und ein williges Herz zu dir zu kommen. Danke, Herr Jesus Christus, für die gewaltige Wahrheit deiner Wiederkunft, die so mächtig vor uns steht, wie ein Gebirge, das wir durchschreiten, das wir erklimmen müssen, das wir nicht einfach so in der Tasche haben und sagen, ich kann alles erklären. Aber Herr, vor Ehrfurcht wollen wir uns vor dir beugen oder in Ehrfurcht und dir danken auch für die lebendige Botschaft der Bibel, auch heute. Amen.